Ja, was gibt Schöneres, als in so einer Kulisse, wenn man so rausguckt, Gottesdienst zu feiern, ne? Hat uns Gott überrascht, gestern Abend und heute Nacht. Und schon ist die Welt komplett weiß, ein tolles Bild. Miteinander Gott loben, das ist das Thema für die Predigt heute. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie doch gerne auf. Psalm 95 ist der Text, in dem wir uns heute so ein bisschen bewegen werden miteinander. Psalm 95, wir haben heute schon einige Psalmen gehört. Und das ist der Psalm, der uns jetzt in der Predigt beschäftigen wird. Ich bin vor einigen Jahren auf ein Zitat gestoßen von einem atheistischen Autor, das ich wahrscheinlich auch schon mal im Gottesdienst erwähnt habe. Es ist ein Zitat, eine Aussage, die mich wirklich beschäftigt seit Jahren, weil ich glaube, dass David Foster Wallace, so heißt dieser atheistische Autor, etwas zum Ausdruck gebracht hat, was zutiefst biblisch ist, obwohl er Atheist ist. Er hat nämlich über Anbetung etwas gesagt. Und ich möchte euch diese Aussage mal zu Beginn der Predigt einfach mal zeigen. Ist ein bisschen verrückt alles, aber ist nicht schlimm. Ihr könnt trotzdem mitlesen. Es mag vielleicht eigenartig klingen, aber es ist wahr. In unserer Welt gibt es so etwas wie Atheismus gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, Gott anzubeten, ist der, dass so ziemlich alles andere uns bei lebendigem Leib verschlingen wird. Das ist ein Atheist, der das sagt. Und ich glaube, dass Wallace damit etwas bestätigt, was eben zutiefst biblisch ist. Anbetung ist nicht etwas, was wir als Menschen uns aussuchen. Wir sind Anbeter. Mensch zu sein bedeutet, Anbeter zu sein. Wir können gar nicht anders. Wir suchen uns nur aus, was wir anbeten. Und Wallace kommt zu dem Ergebnis, der Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, Gott anzubeten, ist der, dass so ziemlich alles andere uns bei lebendigem Leib verschlingen wird. Was er damit meint, ist, du kannst dir irgendetwas nehmen, du kannst es zum Zentrum deines Lebens machen und es wird dich bestimmen. Es wird dich bestimmen. Du kannst die Anerkennung der Menschen zum Zentrum deines Lebens machen. Deine Kinder, deine Familie, dein Geld, dein Aussehen. Und es wird dich bestimmen, es wird dich versklaven. Alleine wenn du Gott anbetest, wird das nicht passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute über Anbetung reden. Und ich möchte einmal diesen Psalm 95 für uns lesen. Psalm 95, wir wissen nicht, von wem er geschrieben wurde. Ist kein Autor angegeben. Wir erfahren aus dem Neuen Testament, dass wahrscheinlich David ihn geschrieben hat. Und wollen jetzt gemeinsam in diesen Text einsteigen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank, lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Wir sind für Anbetung geschaffen. Gott hat uns ein komplettes Buch in der Bibel gegeben, um uns daran zu erinnern, dass das so ist, nämlich den Psalter. Der Psalter endet ja womit? Mit einem großen Halleluja. Ja, ein Psalm nach dem anderen am Ende des Psalters ist ein Halleluja-Psalm. Und erinnert uns daran, darauf läuft alles hinaus. Gottes Anbetung. Und Psalm 95 unterstreicht diesen Gedanken. Psalm 95 ist deshalb ein besonderer Psalm, weil er schon seit vielen Jahrhunderten eine ganz besondere Rolle im Leben der christlichen Kirche weltweit spielt. Es ist das sogenannte Venite. Das könnt ihr euch vielleicht mal drüber schreiben als Info für besonders informierte Christen. Venite ist das erste Wort nämlich in diesem Psalm im Lateinischen, das bedeutet so viel wie kommt. Und unsere Geschwister jahrhundertelang haben diesen Psalm benutzt, um sich für den Gottesdienst vorzubereiten. Diesen Psalm. Und die Juden davor haben diesen Psalm benutzt, um sich auf den Weg zum Tempel zur Anbetung Gottes vorzubereiten. Und aus diesem Grund verrät uns der Psalm auch so viel über Anbetung. Wir erfahren etwas darüber, was Anbetung ist. Wir lernen etwas über das Wie der Anbetung und auch über das Warum. Und zuletzt wirft der Psalm auch ein Licht auf unser Herz, das zentrale Schlachtfeld der Anbetung. Aber, und das ist ganz wichtig für heute Morgen, in diesem Psalm geht es nicht so sehr um deine und meine persönliche Anbetung, also unser ganzes Leben soll ja Anbetung sein, sondern hier geht es wirklich darum, was tun wir, wenn wir zusammenkommen? Als Kirche, als Gemeinde, als Kinder Gottes. Was soll unsere Anbetung auszeichnen? Was ist das, was wir da machen? Und so habe ich drei Punkte für uns heute Morgen, nämlich wir treffen als erstes auf leidenschaftlichen Jubel, dann auf einen anbetungswürdigen Gott und zuletzt auf umkämpfte Herzen. Und das Erste, was wir sehen, ist eben leidenschaftlicher Jubel. Momentan ist es ja ziemlich ruhig in den meisten Fußballstadien weltweit, was ziemlich gewöhnungsbedürftig ist. Vor einigen Jahren, als ich noch in Hannover gelebt habe, das ist schon lange her, da war ich noch jung, da hat mich ein Freund mal mit ins Stadion genommen. Und aus meiner Sicht war das kein besonderes Spiel, weil ich hatte keinerlei Sympathien für eines der beiden Teams. Und obwohl das so war, ich stand im Gästeblock, obwohl das so war, ließ mich die Leidenschaft und die Hingabe, die da um mich herum los war, die ließ mich nicht kalt. Irgendwie wurde ich sogar ein bisschen mitgerissen und bekam Gänsehaut, als die alle anfingen zu singen. Und die singen laut. Die Leidenschaft, die diese Fans ohrenbetäubend zum Ausdruck brachten, war beeindruckend. Sie machten lautstark klar, welchem Team ihr Herz gehört. Sie machten ihre Liebe zu ihrem Club deutlich. Psalm 95 ist Gottes Stadion. Psalm 95 ist Gottes Stadion. Ein Stadion geprägt von lautem Jubel. Der Psalm ruft uns auf, aus unserem Alltag auszusteigen, um uns anbetend auf unseren Gott und König auszurichten. Und zwar gemeinsam, leidenschaftlich und laut. Laut. Das ist das Erste, was uns hier begegnet, gerade wenn wir die ersten beiden Verse lesen. Schaut mal, was da steht. Kommt, lasst uns dem Herrn zujauchzen. Lasst uns zujauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Und dann Vers 6, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ja, Psalm 95 beginnt mit einem total wichtigen Wort, kommt. Und, jetzt könnt ihr euch das mal markieren bei euch in der Bibel, das ist nicht das gleiche Wort wie in Vers 6. Im Deutschen steht da meistens, glaube ich, zumindest bei mir in der Bibel, zweimal kommt. Im Hebräischen sind das zwei unterschiedliche Worte. Das erste Wort hat vielmehr etwas zu tun mit, mach dich auf die Reise. Ja, beweg dich. Geh los. Geh los, um deinen Gott anzubeten. Das steht da. Es ist ein Begriff, der aus dem Kontext von Reisen benutzt wurde. Mit anderen Worten ruft er uns auf, mach dich auf den Weg, um was zu tun? Um deinem Gott zu begegnen und ihn gemeinsam mit deinen Brüdern und Schwestern anzubeten. Vor ihm niederzufallen. Anbetung ist das Ziel dieser Reise. Und unser Psalm bringt uns jetzt näher, was Anbetung ist. Habt ihr gemerkt, was für Begriffe hier gebraucht werden? Das sind total die starken Worte, oder? Jubeln, rufen, singen, sich neigen, niederknien. Ja, das sind alles Begriffe, die sind so undeutsch. Die sind so emotional. Entschuldigung, wenn ich euch damit auf die Füße trete. Ja, hier ist von Jubeln die Rede, von Singen, von Rufen, von Niederknien, von... Das sind alles sehr emotionale Begriffe, die zum einen Freude zum Ausdruck bringen, Begeisterung, aber zum anderen auch Demut und Ehrfurcht. Also der ganze Mensch wird hier irgendwie angesprochen, sowohl die Emotionen als auch unser Wille. Und was wir hier sehen, das ist das Erste, worauf ich uns aufmerksam machen will, ist gemeinsame Anbetung, das, was wir Sonntag für Sonntag tun, ob jetzt hier vor Ort oder zu Hause vor dem Bildschirm. Gemeinsame Anbetung bedeutet, gemeinsam laut zu bekennen, dass Gott allein der Thron unseres Lebens und Herzens gehört. Wir bekennen für alle hörbar und sehbar, sichtbar, dass wir ihm gehören. Ja, dieser Gedanke wird vor allen Dingen in Vers 6 deutlich, durch die drei Begriffe, die der Psalmist hier verwendet. Anbeten, sich neigen, niederknien. Aber was ich noch viel spannender finde, ist, lass uns mal zusammen in die Verse 1 und 2 gehen, weil dort wird es richtig spannend. Erstens, was wir sehen, ist das Wunder der Anbetung. Hier heißt es in Vers 2, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Das ist das Wunder der Anbetung, dass fehlerhafte, sündige Menschen das dürfen. Dass Menschen wie du und ich, die voller Versagen sind jeden Tag, dass wir das dürfen. Das ist das Wunder der Anbetung, dass wir vor einen heiligen, gerechten Gott treten dürfen. Und zwar voller Freude, voller Zuversicht. Aber da ist noch was. Und ich glaube, das ist noch herausfordernder und noch wichtiger für uns. Ich habe gerade gesagt, die Begriffe, die der Psalmist hier gebraucht, sind total emotional. Er sagt hier, lasst uns jubeln, lasst uns rufen, lasst uns singen. Was sagen dir diese Begriffe über Anbetung? Das sind alles Begriffe, die von Begeisterung sprechen, von Freude, von Faszination. Was sagt das über Anbetung? Anbetung, vielleicht kannst du dir das aufschreiben, Anbetung ist ein Akt, durch den ich jemanden oder etwas größten Wert zuschreibe. Das ist Anbetung. Anbetung ist ein Akt, durch den ich jemanden oder etwas größten Wert zuschreibe. Auf Gott bezogen, christliche Anbetung bedeutet, dass ich, indem ich das tue, Gott gegenüber zum Ausdruck bringe, wie wertvoll er für mich ist. Wir bringen damit nämlich unsere Liebe zu Gott, unsere Freude an ihm und unsere Zufriedenheit in ihm zum Ausdruck. Und ich finde, kaum jemand hat das so gut zum Ausdruck gebracht, was das hier bedeutet, wie John Piper. Ich habe ein Zitat für euch mitgebracht. Anbetung bedeutet, Christus als erfüllender und wertvoller zu bekennen und zu erfahren als alles, was der Tod mir nehmen und das Leben mir geben könnte. Das bedeutet Anbetung. Es bedeutet mehr als einfach nur zu singen. Es bedeutet, dass ich diesem herrlichen Gott, der voller Heiligkeit und voller Liebe ist, dass ich ihm größten Wert zuspreche. Dass ich ihm sage, ja, du bist wertvoller und erfüllender als alles, was mir der Tod nehmen könnte und das Leben geben könnte. Und das bedeutet für dich und mich, Anbetung bedeutet nicht einfach nur Gott zu verherrlichen. Es bedeutet ihn, mehr als alles andere zu lieben und wertzuschätzen und ihn eben dadurch zu verherrlichen. Du verherrlichst Gott dann am meisten, wenn du ihn mehr als alles andere wertschätzt. Ihn mehr als alles andere liebst und ihn mehr als alles andere genießt. Das ist Anbetung. Und deshalb ist unser Psalm von so starken Begriffen geprägt. Wir werden aufgerufen zu einer Anbetung, die laut und voller Leidenschaft ist. Unsere gemeinsame Anbetung ist nichts anderes als ein Echo von Gottes Wert. Ein Echo von Gottes Wert. Die Intensität und die Leidenschaft unserer Anbetung soll seinen Wert widerspiegeln. Fordert uns das heraus als Gemeinde? Ich hoffe, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, wenn wir das erste Mal wieder laut miteinander singen. Dass in der Leidenschaft und der Intensität, wie wir Gott loben, sein Wert wiedergespiegelt wird. Dass in unserer Anbetung, die wir hier gemeinsam vollziehen, dass diese Anbetung ein Echo von seinem Wert ist. Das hoffe ich für dich und mich. Aber lasst uns, bevor wir einen Schritt weitergehen im Text, kurz innehalten an dieser Stelle. Unser Psalm ruft uns nicht nur dazu auf, Gott anzubeten, er ruft uns dazu eben auf, das gemeinsam zu tun. Das steht hier im Vordergrund. Hast du dich schon mal gefragt, warum Gott das eigentlich will? Warum will Gott, dass du nicht alleine einfach nur anbetest, sondern dass du regelmäßig mit deinen Geschwistern anbetest? Warum? Warum ruft uns Gott Sonntag für Sonntag heraus oder jetzt gerade Sonntag für Sonntag vor die Bildschirme? Warum macht er das? Nun, er ruft uns heraus aus unserem Alltag, um uns in seinem Wort zu begegnen. Wir treten heraus aus dem normalen Rhythmus unseres Lebens, um unsere Herzen ganz bewusst auf den auszurichten, für den sie geschaffen wurden. Unser Herz, das so oft abgelenkt und leider auch immer wieder in Götzendienst verfällt unter der Woche, muss immer wieder herausgerufen werden von Gott und neu fokussiert werden auf Gott. Glaub mir, Anbetung ist deshalb unglaublich heilsam für dein und mein Herz. Weil unsere Herzen immer hin und her geworfen sind, weil wir unter der Woche immer wieder nach links und rechts schauen, brauchen wir dass Gott uns rausruft und wir nehmen unser Herz mit, treten vor Gott, beten ihn an, erinnern uns daran, dass wir für ihn geschaffen wurden und nicht für nichts anderes sonst. Und unsere Herzen werden geheilt, neu ausgerichtet. Und deshalb hat der Gottesdienst so eine riesige Relevanz für dich und mich. Wir treten heraus, nehmen unser Herz mit und lassen uns von Gott selbst neu fokussieren für die Bestimmung unseres Lebens, nämlich ihn groß zu machen, ihn anzubeten. Was du am Sonntag mit deinem Herzen machst, hat Relevanz für Montag bis Samstag. Hat es. Ja, die gemeinsame Anbetung am Sonntag ist dazu da, uns auszurüsten für ein Leben der Anbetung von Montag bis Samstag. Darum treffen wir uns hier. Darum treffen wir uns hier. Und deshalb will ich dich ermutigen, lass dich von Gott herausrufen. Lass dich von Gott herausrufen. Dein Herz hat es nötig, genau wie meins. Und ja, glaub mir, du brauchst auch andere dafür. Du brauchst deine Brüder und deine Schwestern, die zu dir sagen, komm, lass uns anbeten. Komm, lass uns ihn bestaunen. Lass uns das bestaunen, was er für uns getan hat. Und glaub mir, gerade in den Momenten, wo es dir nicht gut geht, gerade in den Momenten, wo du irgendwie am Zweifeln bist an Gott, weil du vielleicht gerade durch eine Leitsituation gehst oder so. Gerade in den Momenten, weißt du, was dir wirklich Hoffnung geben kann? Die Stimmen von deinen Brüdern und Schwestern, die neben dir stehen und deinen Gott laut anbeten. Und dich damit daran erinnern, wer er für dich ist, nämlich dein liebevoller Vater. Ja, unsere natürliche Reaktion oft ist, wenn wir in Leid sind, wir ziehen uns zurück. Wir gehen weg damit. Und Gott sagt aber, nee, komm erst recht. Stell dich in diese Gemeinschaft deiner Brüder und Schwestern und lass sie dir zusingen. Lass sie dir zujubeln, wie groß dein Gott ist. Und ich hoffe, dass die aktuelle Situation, durch die wir gerade als Kirche, aber auch als Gesellschaft gehen, ich hoffe so sehr, dass in deinen und meinen Herzen jetzt in dieser Corona-Zeit, wo wir eben das hier nicht so tun können, wie wir das gern wollten, dass in uns eine riesige Sehnsucht entsteht. Dass wir uns nicht daran gewöhnen und nicht einfach auch nur vielleicht unzufrieden sind, dass so ist, wie es jetzt ist, sondern dass in uns eine Sehnsucht entsteht und wir darum ringen und beten, Herr, schenk uns das wieder zurück. Dass wir uns danach sehen, hier wieder laut miteinander zu singen, das zu bekennen, dass Christus regiert. Dass er unser König ist. Deswegen will ich dich ermutigen, lass dich herausrufen. Und ist es nicht genial? Andreas hat das heute schon erwähnt in der Hinleitung zum Thema. Gott ruft dich und mich heraus, um ihn anzubeten, um vor den Augen einer zuschauenden Welt sichtbar zu machen, dass er gerade dabei ist, die Schöpfung zu heilen. Dass er gerade dabei ist, die Schöpfung wiederherzustellen. Dass er gerade dabei ist, aus verlorenen Anbetern wieder Könige und Priester zu machen. Er ist gerade dabei. Und wir bilden als Gemeinde, wenn wir hier zusammenkommen, mitten in unserer manchmal chaotischen Gegenwart, ein Bild aus Gottes Ewigkeit wieder. Wir reflektieren die Realität des Himmels, wenn wir hier zusammenkommen und ihn anzubeten. Das, was hier am Sonntag passiert, ist nicht normal. Es ist eigentlich ein Bild aus einer anderen Welt. Eine Welt, auf die wir noch warten, die einmal sichtbar werden soll. Und deshalb lass dich rufen von einem anbetungswürdigen Gott. Und das ist der zweite Punkt, den wir haben. Wer von euch kennt die Sendung Bares für Rares? Ihr dürft euch aufzeigen. Echt so wenig, ich dachte, wenn viel mehr. Ach, kommt. Guckt ihr doch alle am Sonntagnachmittag. In der Sendung für Bares für Rares geht es darum, dass Leute etwas zu Hause haben, was sie dorthin bringen können, etwas Altes, Antiquitarisches? Ich kenne das Wort nicht. Ihr wisst, was ich meine. Antiquitäten. So. Dass sie dann mitbringen können, um das dort zu verkaufen. Und dort sind dann Experten, die geben ihr Gebot ab. Und vor einigen Jahren gab es da eine wirklich tolle Szene. Eine Frau mittleren Alters, von Beruf Altenpflegerin und wohnhaft in Soest, deswegen ist mir das überhaupt aufgefallen, aus meiner Heimatstadt, sie brachte eine kleine Dose mit, die sie vererbt bekommen hatte. Und wer die Sendung kennt, weiß, wie das läuft. Ein Experte schaut sich das Ding an, der Mann mit dem Schnäuzer redet ohne Punkt und die Person, die das Ding mitgebracht hat, darf sagen, wie viel Geld sie denn gerne bekommen will dafür. Nun, die gute Frau hatte einen Wunsch. Sie wollte gern 150 Euro dafür haben. Der Experte schaut sich das an und schaut sich's an und schaut sich's an und schaut sich's an, hört gar nicht mehr auf, sich das anzuschauen. Und sagt dann zu ihr, wenn Sie da jetzt reingehen in die Expertenrunde, nehmen Sie nicht weniger als 4.500 Euro. 150, 4.500. Und was unbezahlbar war, war die Reaktion dieser Frau. Eine Mischung aus Schock und purer Freude. Die fing an zu lachen und zu weinen gleichzeitig, weil sie plötzlich verstanden hatte, was für ein wertvolles Teil sie da in den Händen hält und jahrelang bei sich zu Hause rumliegen hatte. Geht es uns nicht manchmal ähnlich mit Gott? Ich habe mich bei der Predigtvorbereitung an diese Szene erinnert. Haben wir das nicht auch manchmal nötig, dass Gott uns daran erinnern muss, was wir in ihm haben? Wie groß und wertvoll er ist und wir wissen gar nicht, was wir bei uns zu Hause da rumliegen haben. Wir verlieren so schnell den Blick für Gottes Größe, für seine Schönheit. Wir vergessen den Wert dessen, was wir in Christus haben. Und doch ist es genau das, der Wert von Christus, der unsere Anbetung antreibt. Ja, Psalm 95 ruft uns nicht nur zum Lobpreis, er liefert uns auch Gründe für unseren Lobpreis. Und eins eint all diese Gründe und das ist Gott. Habt ihr das gemerkt? Ja, der Psalmist ruft uns auf, Gott anzubeten und dann sagt er Folgendes in Vers 3 und 4. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer, er hat es gemacht und das Trockene, seine Hände haben es gebildet. Also warum sollen wir Gott anbeten und vor ihm niederfallen? Ganz einfach, er ist Gott. Er ist Gott. Er verdient unsere Anbetung. Ja, der Psalm lenkt unseren Blick auf die Größe Gottes, auf seine Majestät, seine Einzigartigkeit. Er ist der einzig wahre Gott, der König über alle Götter, die sich Menschen erbauen und erdenken können. Und es ist spannend, wie der Psalmist hier die gesamte Schöpfung mit einbezieht. Tiefen der Erde, Höhen der Berge, das Meer, das Trockene. Nichts ist seiner Herrschaft entzogen. Er ist der Schöpfer aller Dinge, ihm gehören alle Dinge und er regiert über allen Dingen. Aber es geht noch weiter in Vers 7 mit einem zweiten Denn. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Habt ihr gemerkt, es wird plötzlich persönlich. Es ist nicht einfach nur, er ist Gott, sondern er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide. Dieser große König ist unser Gott. Und nicht nur das, er ist unser Hirte. Er kennt und führt und beschützt uns. Er liebt uns und trägt uns auf seinen Schultern. Er identifiziert sich mit uns und nennt uns sein Eigen. Und neutestamentlich betrachtet, von Christus her, bedeutet das, dass er unser liebevoller Retter ist, der Fels unseres Heils. Also was wir hier sehen ist, was der Psalm uns gibt, er sagt uns nicht nur, was Anbetung ist und wie wir anbeten sollen, sondern er gibt uns auch das Warum für unsere Anbetung. Das Warum. Und er lenkt unsere Augen dabei auf Gott. Gott ist der Grund für diesen Lobpreis. Seine Majestät und Schönheit, seine Größe, seine Einzigartigkeit, aber auch seine Liebe zu uns. Das alles sind die Gründe, warum wir ihn gemeinsam laut und voller Leidenschaft anbeten sollen. Christlicher Lobpreis ist informierter Lobpreis. Christlicher Lobpreis ist informierter Lobpreis. Das bedeutet, ich bete Gott an in Geist und in Wahrheit. Das heißt, ich bete ihn an auf der Grundlage der Wahrheit, die er über sich selbst offenbart hat. Die Wahrheit darüber, wer Gott ist und was er durch Christus für mich ist, was er für mich getan hat. Die Wahrheit darüber, wie er mich liebt. Das ist die Quelle für Anbetung. Das ist die Quelle, aus der echte Emotionen fließen für diesen Gott. Freude, Begeisterung, aber auch Ehrfurcht. Habt ihr gemerkt, dass das alte Lied, das wir heute gesungen haben, du großer Gott, genau nach dieser Logik aufgebaut ist? In der Strophe bestaunen wir Gott und sein Handeln, um dann gemeinsam im Refrain auszurufen, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Leidenschaftliche Anbetung fließt aus wachsender Gotteserkenntnis. Lass mich dir sagen, wenn deine Erkenntnis von Gott nicht dazu führt, dass du eine größere Freude an Gott hast, dann ist es keine echte Erkenntnis. Dann ist es Kopfwissen. Dann ist es Kopfwissen. Echte Gotteserkenntnis führt zu mehr Freude an Gott. Weil unsere Herzen immer mehr mit Staunen und Dankbarkeit erfüllt werden, wenn er uns immer klarer vor Augen steht. Je mehr ich von Gott, seiner Gnade, seiner Freundlichkeit sehe, je mehr ich eintauche in die Höhe und Tiefe und Weite seiner Liebe zu mir, desto mehr wird mein Herz gepackt von Faszination und Begeisterung für meinen Gott. Wenn deine Erkenntnis von Gott nicht dazu führt, dass deine Freude an Gott wächst, dass deine Freude über Gott wächst, dann ist es nicht Gottes Erkenntnis. Es ist Wissen über Gott. Und auf der anderen Seite möchte ich dich ermutigen, wenn du merkst, dass dein Herz irgendwie kalt geworden ist in den letzten Monaten, Wochen, Jahren und du dich ganz oft irgendwie nicht danach fühlst, Gott anzubeten, dann will ich dich ermutigen, lass dein Herz aufbrechen und erwärmen durch Gottes Wahrheit. Über ihn selbst, die Wahrheit über deinen großen, liebevollen Vater, über seine Liebe zu dir, mit der er dich in Christus liebt. Lass ihn durch sein Wort dir immer wieder vor Augen stehen, sodass es dich packt, was du da siehst. Sodass du seinen Wert ganz neu erkennst und dein Herz neu Feuer fängt. Ja, begegne ihm in seinem Wort und lass dein Herz dadurch hochreißen zu Anbetung. Du wirst Gott nicht anbeten können ohne sein Wort. Deswegen sprach Jesus auch mit der Samariterin am Brunnen und sagte zu ihr, dass echte Anbeter im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Du brauchst sein Wort dazu. Du brauchst es, dass er dir immer wieder vor Augen steht, um ihn dann anzubeten. Begegne ihm in seinem Wort und lass dein Herz dadurch hochreißen zur Anbetung. Gott selbst ist der Grund für diesen leidenschaftlichen Jubel seines Volkes. Er ruft sein Volk heraus, um ihn, sein Wesen und sein Handeln zu bestaunen und ihm auf der Grundlage davon alle Ehre zu geben. Und ich möchte an der Stelle kurz eine Klammer aufmachen. Ich weiß nicht, wie es dir bei dem Gedanken geht, dass Gott uns herausruft, um ihn anzubeten. Vielleicht findest du es eigenartig, vielleicht sogar ein bisschen egoistisch, ein Gott, der uns erlöst, um ihn anzubeten. Und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen erklären kann, warum das Gottes riesige Liebe zu dir und mir erst so recht deutlich macht. Wisst ihr was, wir kennen eine Sache alle als Menschen. Zumindest, wenn wir nicht komplett stumpf gegenüber Natur sind. Allein gestern Abend, was hat das mit dir gemacht, als du rausgeschaut hast und du hast den Schnee gesehen? Also bei mir macht das was, ich freue mich. Wenn ich in die Berge gehe und ich sehe das da um mich herum, diese riesigen Türme, die unendlich größer sind als ich, was macht das mit mir? Es berührt mich irgendwie. Es weckt Freude in mir, es weckt Ehrfurcht in mir, es weckt etwas in mir. Kleines in Gegenwart von Großem führt zu Freude. Und ich glaube, dass wenn Gott sagt, komm und bete mich an, dass das nicht egoistisch ist von Gott oder so, sondern dass das Ausdruck seiner Liebe zu dir und mir ist. Als Jesus kurz vor seinem Tod stand, hatte er eine ganz besondere Bitte an seinen Vater in Johannes 17. Dort betet er zu seinem Vater und sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Also was wünscht sich Jesus für dich und mich? Er wünscht sich nicht einfach nur, dass wir gerettet werden. Natürlich wünscht er sich das auch. Aber das geht noch darüber hinaus. Er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Gott will uns nicht einfach nur retten. Das wäre ja schon unglaublich liebevoll. Er will, dass du und ich, dass wir maximale Freude erleben. Gott hat dich und mich für größtmögliches Glück geschaffen. Und er erlöst uns durch Jesus, um uns genau das zu schenken, indem er uns sich selbst schenkt. Indem er uns sich selbst schenkt. Denn es gibt nichts Größeres und Schöneres als Gott. Wir wurden gemacht, um unvergleichliche Schönheit zu genießen und gerade darin größtmögliche Freude zu erleben. Dafür wurdest du gemacht. Dein Herz wurde nicht für die zweitklassige Freude einer vergänglichen Welt gemacht. Dein Herz wurde dafür gemacht, größtmögliche Freude zu erleben. Und du erlebst sie, wenn du deinem Schöpfer gegenüberstehst. Wenn du immer mehr von ihm siehst. Dann erlebst du tiefste Freude. Und das ist, was Gott für dich will. Er will dich retten, natürlich, er rettet dich, aber da bleibt es nicht stehen, sondern er rettet dich für diese Freude. Und du erlebst diese Freude, wenn du ihn anbetest. Denn absolute Schönheit zu genießen, führt zu riesiger Freude. C.S. Lewis hat es deswegen ganz toll zum Ausdruck gebracht, finde ich. Wenn Gott uns auffordert, ihn anzubeten, dann lädt er uns ein, ihn zu genießen. Wenn Gott uns fordert, ihn anzubeten, dann lädt er uns ein, ihn zu genießen. Wenn Gott uns aufruft, ihn anzubeten, dann tut er damit nichts anderes, als unserem Herzen wieder die eine Quelle zu geben, die alleine ausreicht, um uns bleibende Erfüllung und Zufriedenheit zu schenken. Denn für ihn wurden unsere Herzen gemacht. Gott rettet uns und wenn er das tut, dann öffnet er deine und meine Augen für seine Schönheit, um unsere Herzen im selben Moment mit einer Freude zu fluten, die diese Welt nicht geben kann. Und deswegen ist die gesamte Geschichte der Bibel, dreht sich darum, dass aus verlorenen Anbetern wieder Könige und Priester werden, die ihren König anbeten und darin größte Freude erleben. Ist es nicht toll, dass Gott deine und meine Freude und seine Anbetung zusammenbringt? Er sagt nicht einfach nur, bete mich an, sondern während wir ihn anbeten, wenn wir ihn anbeten, werden wir genau darin größte Freude erleben. Aber solange wir auf dieser Erde sind, bleiben unsere Herzen umkämpft, genau in diesem Punkt, was im letzten Teil des Psalms dann auch deutlich wird. Und das ist, was ich jetzt noch euch mitgeben will, nämlich umkämpfte Herzen. Vor einigen Jahren waren wir mit meiner Familie in der Schweiz und eines Tages machten wir uns auf, dann um mit Hilfe einer Seilbahn mal so richtig hochzukommen und mal so richtig den Ausblick zu genießen. Und was uns da erwartete, war einfach gewaltig. Ein atemberaubender Ausblick. Und ich könnte dort einfach minutenlang stehen und das genießen. Ich bin so ein Typ. Aber irgendwann bemerkte ich eine Gruppe von Schülern, die bei der Seilbahn stehen blieben und sich nicht fortbewegten. Und irgendwann war klar, warum. Dort gab es WLAN. Sobald man sich 30 Meter wegbewegte, kein WLAN mehr, kein Netzempfang. Ich habe mich bei der Predigtvorbereitung an diese Situation erinnert. Ich hatte mich damals gefragt, wie kann man nur so wenig Begeisterung und Faszination haben? Und jetzt habe ich gemerkt, das ist die falsche Frage. Diese Schüler hatten Begeisterung und Faszination. Nur für was anderes als ich in dem Moment. Sie hatten sehr wohl Begeisterung und Faszination. Mensch zu sein bedeutet, Anbeter zu sein. Wir können nicht anders als anzubeten. Wir können nicht anders als in unserem Herzen irgendetwas, die Faszination unseres Herzens zu schenken. Das Herz, unser Herz, ist das Schlachtfeld, auf dem der Kampf um unsere Anbetung entschieden wird. Hier entscheidet sich, wem ich meine Liebe schenke. Und jeder Mensch steht jeden Tag vor der Entscheidung, wem schenke ich mein Herz? Wem schenke ich die Faszination meines Herzens? Und auf diese Realität geht der letzte Teil unseres Psalms ein. Ab der zweiten Hälfte von Vers 7 ändert sich ein bisschen was. Vor allem der Ton ändert sich. Bis jetzt war es schön positiv und irgendwie auch erhebend. Aber jetzt kommt eine ziemlich deutliche Warnung. Der Ton ändert sich und wir erfahren aus dem Hebräerbrief, dass hier Gott selbst jetzt spricht. Der Heilige Geist spricht und er gibt eine Warnung an uns und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und dann gibt Gott ein Beispiel aus der Geschichte Israels, dass die genau das nämlich getan haben. Die Israeliten hatten Gottes Rettung erlebt, sie hatten seine mächtigen Taten gesehen. Aber dann fingen sie an zu murren, weil ihnen das Wasser nicht gereicht hat, was Gott ihnen die ganze Zeit gegeben hat. Sie fingen an zu murren und sie vergaßen alles, was Gott ihnen bis dahin getan hatte. Und deshalb wird Gott zornig und droht ihnen mit Gericht. Und ich habe mich gefragt, was soll diese Warnung hier am Ende des Psalms? Was sollen wir jetzt davon mitnehmen? Und ich denke, dass uns Gott an dieser Stelle ganz einfach an die Gefahr erinnert, dass unsere Herzen ihm gegenüber kalt werden können. Dass unsere Herzen in der Lage sind, götzendienerisch zu sein, andere Dinge anzubeten und eben nicht Gott. Ja, wir wissen vielleicht viel über ihn, wir wissen viel über seine Gnade und Liebe zu uns, wir haben sie erlebt, aber es bewegt uns nicht mehr. Da ist keine Dankbarkeit, da ist keine Emotion mehr, da ist keine Freude mehr, da ist keine Anbetung mehr. Unsere Herzen können kalt werden. Wir können Gott aber nicht anbeten, wenn wir ein Herz haben, das voll von Unglauben, Kälte und Ignoranz gegenüber ihm ist. Wir werden ihn vielleicht rein äußerlich anbeten, aber nicht mehr im Geist und in der Wahrheit. Und deswegen sagt der Hebräerbriefautor, der diesen Psalm hier zitiert an dieser Stelle, nimmt diesen Psalm auf und formuliert folgende Warnung für uns, für Christen. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Sich abwendet. Unsere Herzen können kalt gegenüber Gott werden. Und deswegen möchte ich am Ende der Predigt dich einfach mal fragen, wie geht es deinem Herzen jetzt gerade? Wie geht es deinem Herzen jetzt gerade? Ist da eine tiefe Faszination für deinen Gott und deinen Vater, der dich liebt? Ist da immer noch eine Faszination, eine Begeisterung für seine Herrlichkeit, für seine Größe, seine Gnade? Ist da noch Begeisterung für diese unverdiente Rettung, die du erleben durftest? Um das Bild aus der Schweiz mal zu gebrauchen, nimmst du die Berge der Gnade und Liebe Gottes, die um dich herum sind, noch wahr? Oder bist du gebunden in deiner Aufmerksamkeit und Faszination von Dingen, die im Vergleich dazu total mickrig sind? Sind die Berge seiner Liebe, sind die Berge seiner Schönheit aus deinem Blickfeld gerückt? Ist dein Herz kalt geworden, gepackt von Dingen, die im Vergleich zu ihm so klein sind, so unbedeutend? Da will ich dich ermutigen, bring heute deinem Vater neu dein Herz. Bring deinem Vater dein Herz und bitte ihn, dein Herz neu zu packen. Zu packen. Und zwar durch sein Evangelium. Wisst ihr, unser Psalm klingt ja so ein bisschen sehr, mach was. Ja, kommt, lasst uns anbeten. Kommt, lasst uns anbeten. Aber eigentlich ist unser Psalm durchtränkt vom Evangelium. Denn wisst ihr, dieser Ausdruck, den ihr hier in Vers 2 habt, schaut mal in Vers 2 rein und in Vers 1 auch. Da steht, kommt, lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Weißt du, Tatsache ist, das dürfte hier gar nicht stehen. Das ist etwas, was wir gar nicht hier lesen dürften. Und zwar wegen unserer Sünde. Wegen unseres selbstgewählten Götzendienstes, weil wir uns dazu entschieden haben, selbst Gott zu sein. Wegen unserer Sünde mussten wir die Gegenwart Gottes verlassen. Eines Tages musste Gott zu den Menschen sagen, die er liebt, geht, geht. Sie mussten aus seiner Gegenwart raus. Sie mussten gehen. Aber eines Tages sagte der Vater zu seinem Sohn, geh, geh. Und er sagte noch weiter, geh ans Kreuz, genau für diese Menschen. Für diese Menschen, die mich nicht anbeten. Geh für sie ans Kreuz. Und der Sohn ging. Und dort am Kreuz nahm er all meinen und deinen Götzendienst, all unsere falsche Anbetung, all unsere Sünde auf sich. Und weil Jesus das tat, weil Jesus ging, deswegen kann Gott zu uns sagen, komm. Weil er zu seinem Vater, zu seinem Sohn sagte, geh. Kann er auf der anderen Seite die Hand jetzt ausstrecken zu dir und sagen, komm. Ich hoffe, dass uns das begeistert beim nächsten Mal, wenn wir zum Gottesdienst gehen oder uns vor den Bildschirm setzen, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass jedes Mal, wenn ich zum Gottesdienst gehe, dass allein das ein Zeichen davon ist, dass Gott unglaublich gnädig ist. Weil ein vollkommener, heiliger, liebevoller Gott zu seinem vollkommen sündlosen Sohn sagte, geh. Dürfen wir jetzt hören, wie er voller Freude zu uns sagt, kommt. Ich bitte dich und ich wünsche dir das, nimm diesen Gedanken für dich mit. Nimm diesen Gedanken für dich mit, dass ein vollkommen heiliger Gott jetzt durch Jesus zu dir sagt, voller Freude, komm. Mögen wir niemals dieses Staunen über das Wunder dieser Einladung verlieren und ihn jetzt schon voller Leidenschaft anbeten. Gott segne dich. Amen.